Guten Morgen, Gopal. Herzlich willkommen zum Interview.
Hallo, grüß dich.
Ja, wir wollen das Thema Spiritualität und Trauma wieder aufgreifen. Und zwar im letzten Interview hast du ja schon beschrieben, was du unter Trauma verstehst und so weiter und eben auch Heilung angerissen. Aber wir wollen jetzt wirklich drauf, konkret darauf eingehen, vom Verstehen zur Heilung. Eben relativ allgemein erstmal. Vielleicht könntest du die Anatomie des Gehirns, der verschiedenen Regionen, den Aufbau des Nervensystems und so weiter damit anfangen und das mal erklären aus deiner Sicht.
Ja, das ist im Prinzip ein guter Einstieg, beziehungsweise das kann man für die ganze Zeit am besten so im Hinterkopf, so als Landkarte behalten. Also um das Ganze irgendwie greifbar zu machen und vor allem um sich selbst zu verstehen, wo man gerade ist und wie es einem geht, ist es total sinnvoll und hilfreich, sich klar zu machen, wie das Gehirn aufgebaut ist. Also normalerweise erleben wir uns ja als eins, als rund, als kohärent, aber in Wirklichkeit existieren wir, was das angeht, auf drei unterschiedlichen Ebenen. Die sind nur praktisch gleichzeitig da und deswegen ist uns das nicht bewusst. Man kann das betrachten aus der Evolution her, wie das entstanden ist. Also der älteste Teil unseres Gehirns, der Hirnstamm, der stammt aus der Reptilienzeit. Er ist also uralt, hat sich bewährt, ist immer noch da. Und der ist für zuständig für grundlegende Überlebensfunktionen, Reflexe, für Dinge, die wir nicht bewusst steuern können. Also Blutdruck, Herzfrequenz und so weiter. Also die grundlegenden Funktionen des Körpers. Später im Laufe der Evolution hat sich der Säugetier oder das Säugetierhirn, könnte man das nennen, das limbische System, darüber entwickelt. Das heißt, die alten Hirnregionen oder das ursprüngliche Hirn, das wurde nicht ersetzt, sondern es hat sich eine komplexere Schicht darüber entwickelt und sich mit den tieferen, einfachen Strukturen vernetzt. Und der nächst komplexere Teil ist eben das limbische System und der kam ins Spiel mit der Entwicklung von sozialem Verhalten und sozialer Interaktion. Interaktion, Kampf-Fluchtverhalten, Beziehungen, das ist so die Ebene, auf der dieser Hirnteil, ja, für der dieser Hirnteil eben verantwortlich ist. Und Evolution kam dann eben ein noch komplexerer Bereich hinzu, das heißt obendrauf, und das ist der Neokortex. Der sitzt also zusätzlich als dritte Schicht ganz oben darüber. Und das ist der komplexeste Teil, der ist auch nochmal eingeteilt, aber man kann immer sagen, dass alles, was da ist, in Richtung abstraktes Denken, Verstand, Kontext, Gedankenebene, ja, das ist alles das, was darüber ja, verarbeitet oder verwendet wird. Und auch dieser Teil hat keine älteren Hirnschichten ersetzt, sondern der ist auch zusätzlich, der ist zusätzlich dazugekommen. Wir haben also in unserem Kopf drei Etagen, könnte man sagen, und die sind alle gleichzeitig da. Die sind alle miteinander verdrahtet. Und von unten nach oben wird es immer komplexer. Und man kann sagen, dass die höheren Hirnschichten Funktionen der tieferen dämpfen. Also ich kann mit dem Verstand, da bin ich im Neokortex, mit dem kann ich tiefere Schichten, zum Beispiel Wut, unterdrücken. Und das heißt, ich habe auf die Art eine Kontrolle von der obersten Instanz. Und das ist gleichzeitig Fluch und auch Segen. Ja. Also wenn man sich diese drei Einteilungen bewusst macht, dann hat man schon, dann hat man eine gute Landkarte für das, wie es einem geht. Weil wir bewegen uns im Prinzip immer auf von diesen dreien Ebenen. Also zum Beispiel jetzt, wir reden, da ist im Wesentlichen der Neokortex aktiv, Zentrum, Frontalkortex, also die obersten, abstraktesten Schichten, die komplexesten Schichten. Und wenn es jetzt mehr um, wenn zum Beispiel tiefe Gefühle kommen, egal welche, dann bin ich mehr im Limbensystem zu Hause und um Überlebensreaktionen geht, um Erregungspegel, also zum Beispiel ein Schreckmoment oder eine Erstarrung aus Angst, dann bin ich im Hirnstamm, dann ist der aktiv. Und wenn die tieferen Schichten aktiv sind, dann können die auch zeitweilig die Funktion der höheren Schichten überlagern. Deswegen funktionieren ja zum Beispiel auch Reflexe. Also wenn in einer akuten Situation springe ich reflexartig zur Seite, da ist also für einen kurzen Moment der Kortex mal eben offline gesetzt, damit diese tiefen Hirnschichten das können. Wenn es über den Kortex laufen würde, dann wäre das viel zu langsam. Und dann sagen wir sind zur Seite gesprungen, aber dieses Wir war, das war unser Hirnstamm, der hat es eben mal schnell gemacht. Und das ist biologisch auch sinnvoll und hat sich bewährt, deswegen ist es ja so. Und problematisch wird das eben, wenn zum Beispiel im Falle von Trauma, wenn diese tiefe Hirnschichten aus dieser Gefahrenerregung nicht mehr rauskommen, und da quasi festhängen und ununterbrochen Erregung liefern. Also wenn der Hirnstamm ununterbrochen im Arousal ist, also Stress liefert im System, weil der nicht verstanden hat, dass die Gefahr längst vorüber ist, dann leben wir quasi auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig. Also aus Sicht unserer bewussten Wahrnehmung, also vom Frontalkortex, ist alles sicher, aber der Hirnstamm signalisiert dem ganzen Organismus ständig Gefahr, Gefahr, Gefahr oder sogar Lebensgefahr. Und dann haben wir die kuriose Situation, dass wir verstehen, dass eigentlich alles in Ordnung ist, aber unser ganzer Organismus ist in ununterbrochener Aufruhr.
Kann ich eine Frage zwischendurch
Ja?
stellen? Ja, und zwar, das hört sich so an, als wenn es da noch was Übergeordnetes gäbe, was das entscheidet. Also wer oder welche Region entscheidet, ob jetzt eine Situation lebensgefährlich ist, dass dann eben wir aus der tiefsten Schicht des Gehirnhauses reagieren. Also du sagst,
Ja.
das passiert quasi automatisch, aber ja, irgendwie muss doch beurteilt werden, das ist jetzt lebensgefährlich, jetzt springe ich auf Seite oder ziehe meine Hand zurück oder so. Wie funktioniert das?
Ja. Genau, da gibt es eine Instanz in unserem Hirn, beziehungsweise das sind ja, also eine Instanz, das nennt sich Amygdala, also das ist so ein ganz bekannter oder zentraler Begriff in der Traumaheilung oder überhaupt in dem Bereich. Das sind zwei kleine, ja, vielleicht erbsengroße Knubbelchen, die im limbischen System vorhanden sind und die funktionieren als dieser Rauchmelder. Das heißt, die sind für die primäre Einschätzung von Gefahr zuständig. Und man kann sich das so vorstellen, dass also wir nehmen mal ein nicht traumatisches Erlebnis, einfach ein ganz normales Erlebnis, ein schönes zum Beispiel. Dann besteht so ein Erlebnis erstmal aus ganz vielen Einzelkomponenten. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt an ein schönes Abendessen denken, dann besteht das aus den Gedanken, die wir da haben, den Sinneseindrücken, den verschiedenen, also sehen, hören, tasten, schmecken, sozialer Interaktion, ja, Körperempfindungen, Körperpositionen. Und das sind verschiedene Sinneskanäle und die gelangen erstmal unabhängig einander in unser Nervensystem. Und dieser Informationsfluss, da schaut sozusagen die Amygdala rein, ob sie dort Schablonen findet, die auf Gefahr hindeuten. Und da gibt es einmal eben Schablonen, die genetisch mitgeliefert sind, also Löwengebrüll zum Beispiel, da springt die natürlich sofort an. Aber es können auch erlernte oder aufgrund des jetzigen Lebens Eindrücke sein, wo die anspringt. Und Jetzt im Falle, wenn da nichts ist, dann werden diese ganzen Eindrücke mit Hilfe vom Thalamus, der sitzt relativ zentral im Hirn, zu einer Gesamteinheit verschmolzen. Und dieses wird dann über den Kortex, also über die höchste Ebene, mit Hilfe vom Hippocampus in einem Gesamtpaket in Zeit und Raum abgelegt. Und dadurch wird das vielleicht ganz kurz noch, dadurch wird das quasi als eins erlebt, als eins, was wir erinnern können und was vorbei ist. Ja, und das passiert dadurch, dass das quasi in den Kortex gelangen konnte und eine Kontextualisierung stattgefunden hat. Also das ist jetzt, wie normale Erlebnisse verarbeitet werden. Und wenn dieser Input dieser sensorische Input, wenn der eben, sage ich mal, Muster enthält, wo diese Amygdala anspringt, dann in die anspringt, organisiert sich der Organismus um. Das heißt, der springt dann von einem Modus Sicherheit in einen Modus Gefahr oder sogar Lebensgefahr. Und das hat einen völligen Umbau des Körpers zur Folge. Also es werden Hormone ausgeschüttet, der Organismus macht sich auf Kampf fluchtbereit. Die Verarbeitung, die läuft also dann nicht mehr so, wie wenn das normale Eindrücke sind. Also im Wesentlichen werden da also die kortikalen Funktionen offline gesetzt. Ja, also Präfrontalkortex, also alles, was sozusagen für das primäre Überleben nicht gebraucht wird. Was einfach zu komplex wäre. Und dann springt die an und dann, wenn die anspringt, bekommen eben die tieferen Hirnschichten die Kontrolle.
Also wenn zum Beispiel auf einmal Geruch von was angebrannten oder überhaupt, sagen wir mal, grundsätzlich von Feuer in die Nase kommt, dann entscheidet diese Instanz, ist das jetzt von der Küche und ungefährlich oder muss ich jetzt aktiv werden, gucken, wo der Rauch herkommt, der Gestank herkommt und so, ist eventuell ein Feuer irgendwie in der Nähe. Also diese Instanz entscheidet das quasi dann.
Genau, die entscheidet einfach sicher oder Gefahr. Ja, mehr macht die nicht. Genau, und je nachdem, wie das einfach bewertet wird, und das kann alles sein. Also das ist auch der Punkt, warum eben wie Trigger funktionieren. Also wenn bei traumatischen Erlebnissen, wenn es einen Hausbrand mal gab, vielleicht als Kind, und das ist nicht wirklich verarbeitet, dann liegen quasi diese Eindrücke von so einem Ereignis, die konnten dann nicht als Geschichte über den Thalamus in den Kortex kommen, die liegen im impliziten Gedächtnis eben so fragmentiert, wie die eingetroffen sind ins Nervensystem. Und quasi wenn es dann Erlebnisse gibt oder Eindrücke, die dem ähnlich sind, also zum Beispiel dieser Feuergeruch, der ja, also wenn der jetzt heute zum Beispiel gar keine reale Gefahr darstellt, weil das aus der Küche kommt oder leicht verbrannt, sagen wir mal. Also das ist auf jeden Fall keine Situation von Lebensgefahr. Aber durch diesen Musterabgleich springt das Alarmsystem an, weil das eben diese unverarbeiteten Eindrücke in den tieferen unbewussten Schichten eben, weil das dazu passt. Und dann springt das ganze System an. Und was da anspringt, also man muss sich das so vorstellen, in einem traumatischen Erlebnis, da wird alle Komponenten eines Erlebens, die werden miteinander verschaltet. Also zum Beispiel bei einem Brand, wenn das sowas wäre, dann die Gedanken dazu. Körperhaltung, die Klänge, der Geruch, vielleicht Interaktionen mit anderen Menschen, also alles, was in diesem Moment oder in dieser traumatischen Erfahrung in uns ist oder war, das wird neurologisch fest verdrahtet. Also das nennt man den Begriff Hebbsches Gesetz. Also je höher die emotionale Erregung in so einer Situation ist, desto fester werden die Einzelkomponenten. Also die einzelnen Hirnregionen, die da aktiv waren, werden miteinander verdrahtet. Und dann entsteht wie so ein Schacht. Also von den höchsten kognitiven Ebenen über die Emotionen, Sinneseindrücke bis runter zu den Überlebensfunktionen. Das wird dann ein verdrahter Schacht. Und wenn jetzt, egal auf welcher Etage, der Organismus mit etwas in Berührung kommt, was dazu passt, zum Beispiel der Geruch auf der Sinnesebene, dann springt der ganze, sozusagen der ganze Schacht springt an. Und zwar bis runter auf die Überlebensfunktion. Und deswegen reagiert dann der Organismus wieder so, als wäre jetzt Lebensgefahr. Stimmt. Aber der ganze Schacht von damals, der verdrahtet wurde, der wird dann wieder aktiv.
Okay, und wenn so eine Situation dann wirklich lebensbedrohlich war, wie zum Beispiel beim Geburtstrauma, dann ist die Reaktion eben dementsprechend stark, ne?
Genau. Das ist im Prinzip die gleiche Reaktion, der Organismus reagiert dann genauso wie in dem Trauma, also in der ursprünglichen Situation. Da passiert praktisch neurologisch genau dasselbe. Und das ist nicht hilfreich. Also das hilft nicht, weil es ist quasi wieder eine Traumatisierung. Weil die Nerven, also die Vorgänge im Körper sind die gleichen und es ist sogar noch schlimmer, weil das Verrückte ist ja, durch das Hebbsche Gesetz, wenn jetzt bei einer Reaktivierung von einem Trauma durch einen Trigger, wenn also dieser ganze Schacht aktiviert wird, dann wird, was quasi während des Triggers da war, noch mit dazu verdrahtet. Ja, also wenn zum Beispiel, also wenn das aktiviert wird und gleichzeitig habe ich dann vielleicht wie soll ich sagen, irgendeinen bestimmten Geruch in der Nase, der bei dem ursprünglichen Trauma gar nicht vorhanden war, dann wird der mit dieses Netz verdrahtet. Also das erweitert sich sozusagen. Und das heißt, bei dem nächsten Mal kann dann dieser Geruch einen Flashback auslösen, obwohl der bei dem ursprünglichen Trauma gar nicht vorhanden war.
Also es kann sich quasi steigern, dass dann so viele Reize damit verdrahtet sind, dass quasi dauernd das ausgelöst wird oder ziemlich oft.
Naja, nicht dauernd. Also das, also es wird das verdrahtet, was gleichzeitig in Erregung ist. Also das, was gleichzeitig hohe Erregung hat, das wird miteinander verkoppelt. Und wenn jetzt eben mit jedem Flashback oder mit jeder hochgradigen Aktivierung habe ich ja neue Eindrücke, die eben bei dem ursprünglichen Trauma gar nicht vorhanden waren. Also es hat das, die Tendenz, dass eben mehr, noch mehr Komponenten dazukommen, die das auslösen können. Aber jetzt, dass das quasi ununterbrochen da ist, also das wollte ich damit jetzt nicht ausdrücken. Einfach, dass es gibt dann mehr Schlüsselreize sozusagen, die in der Lage sind, ein Flashback auszulösen.
Ja, aber gleichzeitig ist doch auch das Wissen da, diese Situation ist jetzt nicht akut. Also ich bin jetzt hier als Erwachsener oder in einer äußerlich sicheren Situation. Das Wissen ist doch auch da.
Aber nicht während dem Flashback. Dieses Wissen ist ja Ebene des Präfrontal- oder des Kortexes und der ist ja im Trauma und auch im Flashback ist der ja offline. Also der ist nicht verfügbar. Ja, also wenn in einem Trauma und in einem Flashback ist der Kortex im Großen und Ganzen offline. Das heißt, diese Instanz ist weg. Die tieferen Hirnschichten haben die Kontrolle und dieses Wissen nützt mir dann nichts an der Stelle. Ich kann also nicht mit dem Wissen von oben quasi bis runter auf den Hirnstamm oder auf die Amygdala wirken und quasi mir einreden, ach, jetzt ist doch alles gut. Das ist halt genau die, das ist eben genau die Natur von dieser ganzen Geschichte.
Also ich kann mir das nicht einreden, dass das weg ist, aber ich kann mich dadurch doch beruhigen selber, oder nicht?
Du existierst in dem Sinne dann gar nicht mehr. Also wenn das nur relativ harmlos ist, dann ist natürlich sind noch Teile vom Kortex dann nicht ganz weg. Aber wenn es ein wirkliches Trauma ist, dann bist du weg. Also du bist quasi nicht mehr vorhanden. Da ist keine Instanz mehr, die irgendwas abstrahieren, denken oder entscheiden könnte, weil das ist ja genau der Punkt. Für die Funktion, was du jetzt beschrieben hast, brauche ich bestimmte Hirnregionen, insbesondere den Präfrontalkortex. Und bei einem Trauma oder bei einer Wiederaktivierung wird ja diese, werden diese höheren Hirnschichten praktisch wirklich offline gesetzt. Also da, wie, da, da ist der Strom weg. Das kann man auch mit Hirnscannern zeigen. Da ist dann man einfach nichts mehr. Ne? Da, wie als wäre der Stecker gezogen. Und deswegen ist diese Instanz gar nicht mehr vorhanden. Und das ist eben auch das Problem, wenn man Leute, die, und das kann übrigens auch dauerhaft sein. Also wenn, wenn der Organismus in einem quasi im Shutdown ist und da nicht mehr rauskommt, also im Prinzip das, was man unter Dissoziation versteht, dann sind diese Anteile nicht da. Also diese Hirnanteile. Und dann kann ich die nicht ansprechen. Also die Menschen, das kann sich so anfühlen, dass, dass die Menschen, die spüren nicht mehr, dass die spüren sich nicht mehr. Also die spüren nicht mehr, dass sie existieren. Weil mit, es ist nicht nur, es sind auch die Hirnregionen weg, die für die Körperwahrnehmung zuständig sind. Also die Insula insbesondere. Und wenn die offline ist, dann spüren wir den Körper nicht mehr. Also nicht mehr wirklich. Und da ist aber unser Selbstgefühl dran. Und wenn ich jetzt auf der Ebene jemand anspreche, dann rede ich ins Leere. Den erreiche ich da gar nicht mehr, weil der gar nicht mehr vorhanden ist.
Aber wie kommt jetzt Heilung ins Spiel? Also was kann man selber machen, beziehungsweise was kann ein Therapeut machen?
Ja, also genau. Einmal ist es wichtig, dass man diese drei Hirnregionen im Blick hat und schaut, also wo ist man überhaupt, also was ist der Punkt? Und wenn es eben tatsächlich so ist, dass es um den Hirnstamm, um diese Ebene des autonomen Nervensystems geht, dann man kann was machen. Und zwar ist der Weg nicht top-down, also ich setze nicht im Verstand an, nicht mit Diskussionen, nicht mit der Bewusstheit, ja, sondern wenn ich weiß, ist, dann ist klar, dass ich mit dem Körper arbeiten muss. Weil das Selbstgefühl, was wir haben, also wenn wir sagen ich oder ich bin, das entsteht daraus, dass aus der Bauchregion Signale über den Hirnthalamus die Insula erreichen. Also die Insula ist im Kortex der Teil, der für die Körperwahrnehmung zuständig ist. Das heißt, wenn diese Leitung, wenn das durch kann, also wenn ich mich im Bauch spüren kann und die Signale eben bis in meine Wahrnehmung kommen, dann kann ich sagen, ich bin, dann spüre ich mich. Und bei Trauma kommt das eben nicht durch. Und wenn man jetzt anfängt, mit dem Körper zu arbeiten, dann, das kann zum Beispiel so aussehen, dass man die eigenen Muskeln drückt oder sich abklopft. Ja, alles, was mit dem Körper zu tun hat, das schickt Signale in Richtung Insula. Und wenn ich das schaffe, dass die durchkommen, dann nehme ich mich wieder wahr und dann kommt mehr Sicherheit in das System. Also das ist wichtig zu wissen, dass der Weg über den Körper geht, über die Körperebene und zwar von der Peripherie zurück ins Hirn.
Es gibt ja auch Satsang-Lehrer oder überhaupt spirituelle Lehrer, die empfehlen, es als quasi als spirituelle Technik sich auf das Gefühl Ich Bin oder das Sein oder das reine Sein zu konzentrieren oder die Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Wie ist das jetzt in diesem Zusammenhang zu verstehen?
Ja, das ist genau der Punkt. Das geht nicht für traumatisierte Menschen. Es geht rein physiologisch nicht, weil die Hirnregionen, die dafür notwendig sind, offline sind.
In dem Moment, aber nicht immer, also.
Doch, für Traumatisierte, wenn die schwer traumatisiert sind und quasi dauernd im größten Teil dissoziiert sind, dann sind, also bei einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung sind diese Hirnregionen offline, die sind weg. Die sind nicht zu erreichen. Ich erreiche die nie. Die können nicht sagen, ich bin. Das ist ja das Verrückte, weil selbst, ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, die hat jahrzehntelange Meditationserfahrung und hatte dann, ich glaube, es war ein Unfall, ich weiß nicht mehr genau, dann eine schwere posttraumatische Belastungsstörung und die konnte danach nicht mehr meditieren. Und das ist auch klar, das kann nicht gehen, wenn diese Hirnregionen offline sind. Das ist, und das war, das ist, das, also, diejenigen sind dann verzweifelt, ja. Also die spüren sich nicht mehr, die wissen überhaupt nicht mehr. Also diese feste Insel von ich bin, die ist weg. Das fühlt sich an wie eine Soße, die überall hin wabert und es gibt kein Zentrum mehr.
Aber wenn jemand zum Beispiel ruhig im Satsang sitzt und entspannt ist und sieht, es ist eine sichere Situation vom rein Äußeren, dann sollte das doch in der Regel funktionieren, dass man eben einfach sich spüren kann oder das Sein spüren kann.
Ja, wenn man nicht traumatisiert ist, dann geht das. Und prinzipiell rein organisch, wenn alles in Ordnung ist, geht das. Aber das ist eben genau der Punkt. Das ist eben genau das, was für traumatisierte Menschen eben nicht geht. Dass ich kann die über diese Ebene nicht erreichen.
Ja, das, also ich würde es eher so verstehen, aber vielleicht weiß ich nicht, ob es stimmt, aber dass eben, wenn jemand im Satsang sitzt und durch irgendeine Bemerkung von jemand anders oder durch irgendeinen Eindruck wird das Trauma aktiviert quasi, dann kann er nicht zu diesem Fühlen, ich bin zurück. Aber wenn jetzt, obwohl da irgendwo im Hintergrund vielleicht ein Trauma ist, aber der Mensch total entspannt ist in dem Moment, dann kann er das doch auch spüren, oder nicht?
Jein, also so im Prinzip ja, wie du es beschrieben hast. Allerdings ist es ja so, wenn jemand wirklich traumatisiert ist, der ist nie entspannt. Diesen Zustand gibt es nicht. Ja, das Nervensystem ist ununterbrochen in hoher Erregung. Also das ist genau das Problem. Also um das nochmal kurz zu erläutern, also wenn wir traumatisiert werden, dann was da passiert ist, ist, wir trennen uns von dem Ereignis, von den Eindrücken, um das zu überleben, um handlungsfähig zu bleiben. Und damit trennen wir uns von den Körperwahrnehmungen hauptsächlich. Und das geht nur insgesamt. Also ich kann mich nicht nur zum Beispiel von Schmerzen trennen oder von einem schlechten Gefühl, sondern die Abspaltung ist immer komplett und das beinhaltet immer die Körperwahrnehmung. Und und in dem Moment, wenn das eben ein Dauerzustand ist, und das ist ein Dauerzustand, wenn das nicht geheilt ist, wenn es nicht integriert ist, dann sitzen die Leute da und quasi das Nervensystem rast auf 180, weil es immer noch denkt, es ist Lebensgefahr, und ich komme dann erstmal so nicht zu mir. Und natürlich ist das hilfreich im Satsang auf jeden Fall, dieses Energiefeld, das beruhigt natürlich, klar. Also es kann dann sein, dass es bis zum gewissen Grad dann sich auch beruhigt und dass ich dann eben wieder zu mir komme. Und ist eben, wenn ich zu mir zurückkomme, dann aktiviere ich das ganze Traumamaterial. Also in dem Moment, wo ich mich mir wieder nähere, der Körperwahrnehmung, kommt das Ganze hoch. Und deswegen muss das halt langsam passieren und vorsichtig. Wenn ich also jemanden zu schnell in den Körper zurückbringe, dann gibt es ein Flashback.
Ja, es gibt ja auch Leute, die so mit geführten Meditationen arbeiten, also die Menschen eben, dass sie in einen entspannten Zustand kommen. Kann das in dem Moment auch quasi gefährlich sein dann?
Ja, genau, das sind so Ideen, die wir haben. Das ist nicht der Weg. Also wenn ich jemanden, weil der rennt ja vor der Entspannung weg. Also der rast ja auf 180. Das ist alles, das wenn ich jetzt so jemanden in eine Entspannung bringe, so von außen künstlich, und mir gelingt das sogar, dann kann das sein, dass der erst richtig durchdreht. Ja, also dass der Panikanfall kriegt. Ja, jemand, der traumatisiert ist, der muss sich ein bisschen entspannen, der braucht ein bisschen mehr sozialen Kontakt und so, der braucht Liebe. Das ist genau das, wo das Nervensystem eben Angst vor hat. Also, ja, also gerade diese Geschichte, wenn es um Entwicklungstrauma geht, dann ist der soziale Kontakt ist an sich ein Auslöser für Angst, also Nähe. Und wenn ich dann auf so jemanden zugehe und dann mache ich das vielleicht nur schlimmer.
Wobei derjenige vielleicht gerade das sucht, weil ihm das fehlt auch auf einer anderen Ebene.
Also im Falle von einem Entwicklungstrauma steckt er in einem Dilemma. Er braucht den sozialen Kontakt, die Nähe, und er möchte dahin. Aber wenn er es macht, dreht das Nerv, dann quasi springt das Nervensystem an und signalisiert Lebensgefahr. Das heißt, von der Einsamkeit in die Angst bei Kontakt, dann wieder zurück in die Einsamkeit und es gibt keine Lösung erstmal. Und das ist ein schlimmer Zustand. Und da ist es hilfreich zu verstehen. Ja?
Sind solche Menschen irgendwie leicht zu erkennen? Also sind die, merkt man das denen an, sind die nervös, sind die ja irgendwie deprimiert oder, weil ich meine, wenn jemand im Satsang sitzt, ein Lehrer oder eine Lehrerin, und der weiß ja auch nicht unbedingt den Zustand von den Menschen, ja.
Also wenn man da geübt ist und eben mit Menschen arbeitet, dann kann man das auch bis zum Gehör. Ich würde jetzt mal sagen, wenn im Satsang jemand da sitzt, wird man es nicht so einfach sehen können. Aber man kann so als Orientierung, kann man sich bewusst machen, dass es da letztlich nur zwei Kategorien gibt. Die eine Kategorie von Menschen, die hängen in der Aktivierung. Das heißt, das Nervensystem, also die sind wirklich erregt und es geht in Richtung Angst, Panik. Also da ist immer eine hohe Ladung zu sehen. Ja? Also die sind mobilisiert. Und die andere Kategorie ist, wenn es noch weiter gegangen ist und das Nervensystem in die Todstarre gegangen ist, die sind dann in der Erstarrung und in der Dissoziation. Die sehen dann eher so ein bisschen so, die haben aufgegeben innerlich und leerer Blick und so. Das sind die zwei Richtungen, wie sich das ausprägen kann.
Ja, und was ist mit solchen Menschen? Ist es am besten, denen einfach zu empfehlen, zu einem Traumatherapeuten zu gehen? Oder was macht man in so einem Fall?
Ich würde halt mit demjenigen reden und herausfinden, auf welcher Ebene derjenige sich bewegt. Also es kann ja sein, dass es gar nicht Trauma ist, dass es auf der Gefühlsebene oder auf der kognitiven Ebene ist, aber Trauma bewegt sich immer auf Ebene Sicherheit, Gefahr und Lebensgefahr. Also wenn man mit jemandem redet, dann merkt, es geht immer um Gefahr, um Leben, also um Leben und Tod, ohne dass das direkt so ausgesprochen wird. Aber bei den Menschen geht's, die sind in einem Überlebenskampf. Und wenn man das merkt, dann weiß man, dass des Hirnstamms dort eben was festhängt und nicht gelöst ist. Und dann muss man diese Leute zu einem Traumatherapeuten schicken und sagen, pass mal auf, guck, dass du jemanden findest, der mit deinem Körper arbeitet. Weil über die Körperwahrnehmung kann das eben bearbeitet und geheilt werden. Also so würde ich vorgehen.
Und wie kann man sich selber einschätzen? Also wann sollte man zu dem Schluss für sich selber kommen, besser, ich gehe lieber zu einem Traumatherapeuten, als irgendwas anderes zu machen?
Also in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man ist in Gefahr, also immer dieses Gefahrending. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, es besteht Lebensgefahr oder mein, also wenn das so eine Dramatik hat, ja, also entweder generell, also wenn ich generell ständig das Gefühl habe, es ist unsicher und ich muss ums Überleben kämpfen, oder eben wenn das bei einzelnen Ereignissen so ist, ja, also wenn ich in den Fahrstuhl gehe und ich kriege eine Panikattacke und drehe völlig durch mit Kontrollverlust, das wäre der Punkt, wo ich dann mich dahin wenden würde. Und wenn es mehr die Gefühlsebene ist, ja, zum Beispiel Partnergeschichten, Beziehungsebenen und schlimme Gefühle und ja, Traurigkeit und so. Das ist eins drüber. Ja, und da ist quasi eine Grundsicherheit im Nervensystem, mit der man arbeiten kann. Und dann kann ich auf der Gefühlsebene arbeiten. Und das ist dann jetzt nicht primär die Ebene für Traumatherapie. Ganz einfach, weil eben diese Grundsicherheit im Nervensystem da ist.
Vielleicht könntest du mir da den Hintergrund beschreiben. Ich kenne jetzt zum Beispiel aus dem Satsang auch eben verschiedene Zustände. Also einmal, dass man einfach dabei ist, gecentert ist und dass sowas wie ein Funken überspringt und man einfach angesprochen ist. Und dann ist es auch einfach quasi in sich selber zurückzufallen, zu meditieren. Und ein andermal kommt einfach nichts richtig an und man fühlt sich eher ein bisschen unwohl und denkt, ach, wär's schon vorbei oder so. Das sind aber keine Ebenen, die mit Traumata zu tun haben.
Nee, weil da bist du als jemand stabil. Und es geht nicht um Gefahr und hohe Erregung. Das sind einfach unangenehme Zustände, aber es geht nicht um Lebensgefahr. Und du als Devasetu bist dir bewusst, du kannst den Körper wahrnehmen. Das ist nicht die Ebene von Traumaheilung. Die Ebene von Trauma ist, wenn du im Satsang sitzt und weg bist, ja, also wenn du nichts mehr mitkriegst, wenn du nicht mehr hörst, was verstanden, also was gesprochen wird, wenn du das Inhalt nicht mehr mitkriegst und einfach nicht im Körper bist und die Umgebung nicht mehr mitkriegst, eine Variante, wie gesagt, das geht in Richtung Dissoziation. Die andere Variante ist, wenn so viel Erregung im Körper ist, dass du das Gefühl hast, du musst hier raus oder du musst rennen oder ja, das besteht akute Lebensgefahr. Das ist so die Ebene.
Das kann nicht verwechselt werden mit irgendeinem höheren spirituellen Zustand, also dass zum Beispiel Identifikation wegfällt. Also das ist einfach eindeutig dann.
Also bei der hohen Erregung ist es bei der Dissoziation nicht, das kann verwechselt werden. Und das bin ich mir sicher, dass das viele verwechseln, dass Dissoziation mit Ich-Auflösung oder so Meditation durcheinander gebracht wird. Also das ist aber was grundlegend anderes. Also Dissoziation heißt, ich spüre mich nicht mehr, weil ich den Körper nicht mehr nehme, letztlich. Aber in einem wirklichen, wie soll man es jetzt nennen, Erleuchtungszustand oder in einem erweiterten Zustand ist die Körperwahrnehmung, also die ist nicht abgespalten. Also vielleicht nehme ich mich jenseits des Körpers wahr, aber der Körper an sich ist nicht ausgeblendet. Und es fühlt sich lebendig an. Dissoziation fühlt sich absolut tot an. Das ist furchtbar. Also da ist kein Leben. Das ist Starre.
Also wenn da eben auch Ruhe dabei ist und Stille und ein Anflug von Seligkeit und sowas, dann ist es keine... Nichts, was durch ein Trauma da aktiviert worden sein kann, ja?
Ja, also Seligkeit, das würde ich sagen, ist so ein Kriterium, wobei sich Dissoziation für Menschen auch angenehm anfühlen kann, einfach weil der Terror dann nicht spürbar ist, aber das ist kein das. Dann kann man es eben anwenden. Ich kann nicht, dann ist die Frage, ne, wie stellt ihr das fest? Aber es ist in jedem Fall, was man auf jeden Fall sagen kann, in der Dissoziation fühlt man sich nicht glücklich.
Okay. Vielleicht können wir jetzt was mehr zur Heilung kommen. Du hast mir geschrieben, dass du selber deine Flugangst mal bearbeitet hast. Vielleicht kannst du das beschreiben als Beispiel.
Ah ja, genau. Ja, das ist genau. Das ist so ein Fall, also ich habe extreme Flugangst gehabt, ich bin aber trotzdem immer geflogen, also ich wollte mein Leben deswegen nicht einschränken und ich habe natürlich über viele Jahre versucht, das zu lösen und das ist wirklich so ein typischer Fall. Ich habe früher immer gedacht, ich löse das, indem ich mich dem aussetze. Immer wieder. Das heißt, ich habe ja viele Urlaube gemacht, auch Langstreckenflüge. Ich habe mich dem ausgesetzt und habe versucht, die Angst zu fühlen und hatte dann die Hoffnung, dass sich das auflöst. Und es hat es nicht. Also über Jahrzehnte.
Also wie sah das praktisch aus? Du hast im Flugzeug gesessen und musstest die Angst dann unterdrücken oder fühlen oder dich ablenken oder?
Ja, also ich bin ins Flugzeug gegangen und hatte Todesangst. Quasi den ganzen Flug bis zur Landung. Und das konnte ich nicht aushalten. Also ich habe versucht, das zu fühlen, ich habe es versucht zu unterdrücken und das hat alles nicht funktioniert, bis ich dann eben mit dem Traumawissen einfach wusste, was zu tun ist und bis ich das verstanden habe. Also erstmal habe ich verstanden, dass man diese Ebene nicht durch Fühlen lösen kann. Also wenn es um, das ist auch nochmal was ganz Wichtiges. Wenn ich höre, also ich kann mich Emotionen aussetzen, wenn ich Ebene des limbischen Systems, wenn es um Emotionen geht, Trauer, Wut und so weiter, das kann ich gut lösen, indem ich das einfach wahrnehme und fühle. Dann transformiert sich das. Aber diese Ebene, wo es um Lebensgefahr auf Ebene vom Hirnstamm geht, die kann man nicht wirklich durch einfach Fühlen transformieren. Und das war eben meine Erfahrung. Sondern was dann, weil wenn man das fühlt einfach, dann verstärkt sich das sozusagen. Also dann kriegt der Organismus noch eine Bestätigung, dass das jetzt Lebensgefahr ist. Und es wird immer stärker und ich gehe immer weiter in die Erstarrung und in den Todstarreflex rein. Das macht es eigentlich schlimmer. Und das löst sich nur, indem man dem Hirn beibringt, dass jetzt aktuell keine Gefahr ist. Und in diesem, also wenn ich in den Flieger gestiegen bin, ist ja Folgendes passiert. Der Hirnstamm ist quasi, die Amygdala, die hat eben signalisiert Lebensgefahr und der Cortex wurde offline gesetzt und ich war nur noch beschäftigt mit diesem Überlebenskampf. Und der Witz ist eben, dass der Cortex eben nicht da war. Und ich habe jetzt einfach dafür gesorgt, wenn ich in den Flieger gestiegen bin, dass ich den Cortex online bekommen habe. Zusätzlich. Das heißt, der Organismus hat wieder mit Lebensgefahr reagiert. Und ich habe jetzt mich mental so extrem mit allem Möglichen beschäftigt, mit Nachdenken, mit Planen, mit also alle gedankliche Aktivität, damit dieser Teil hier vorne online bleibt. Und das habe ich geschafft und dadurch kam es zu einer Neubewertung, weil der Organismus hat in dem Moment verstanden, dass diese Erfahrung jetzt des Fliegens keine Gefahr ist. Und das geht eben nur dadurch, dass dieser Teil da war, sonst hätte das nicht funktioniert.
Aber wie ist sowas entstanden erstmal? Weil du hast ja, oder hast du irgendwie, du hast ja nicht im Flugzeug irgendwas Schlimmes früher erlebt, oder wie ist es da entstanden überhaupt erst?
Also ich weiß es nicht, wie es entstanden ist. Ich habe keine schlimmen Erlebnisse mit einem Flugzeug gehabt. Ich vermute, dass ich das irgendwie von meinen Eltern übernommen habe. Das ist das Einzige, wie ich es mir erklären kann. Weil das ist auch das Kuriose. Eigentlich, ich gehe total gerne. Und trotzdem habe ich Todesangst gehabt.
Okay, aber für die Heilung ist es auch nicht wichtig zu ergründen, woher das gekommen ist.
Nee, für die Heilung ist das Inhaltliche nicht wichtig. Es ist einfach wichtig, dass der Organismus dass der in dem jetzigen Moment ankommt. Weil jetzt, also da in dem Moment, wo ich im Flieger gesessen habe, war es ja sicher, also der Flieger ist nicht abgestürzt und diese Erfahrung, die muss in das Nervensystem rein und geht, das kann nicht, wenn der Cortex im großen Teil offline ist.
Wie ist es jetzt in anderen Fällen, wenn Menschen zu dir kommen, wie gehst du da vor?
Ich gucke wieder, also ich gucke wie immer, auf welchen dieser drei Ebenen sich jemand, und meistens ist es tatsächlich so, dass es um diese hohe Aktivierung geht und dann geht es erstmal darum, demjenigen zu helfen, sich zu beruhigen und das ist eigentlich die ganze Arbeit. Also man kann es fast darauf reduzieren, dass man dem Körper, und es ist wirklich wichtig zu sagen, es geht um den Körper desjenigen, dass man dem Körper hilft zu erkennen, dass es jetzt sicher ist. Weil diese Begegnung, also wenn jemand zu einer Sitzung kommt, das ist allein ja schon für viele praktisch aktivierend. Also das löst Angst aus. Also der Kontakt zu einem Menschen, der löst Angst aus. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass der Organismus begreift, nach und nach, dass die Begegnung mit Menschen sicher ist oder nicht grundlegend eben. Also diese zwei Ebenen, also der Organismus muss das lernen, dass, oder der lernt das dann, dass dann von mir keine Gefahr ausgeht und auch von der Körperwahrnehmung selber keine Gefahr ausgeht. Das sind diese zwei Richtungen. Also wenn ich wieder im Körper angekommen bin und erkannt habe, dass ich im Kontakt keiner Lebensgefahr ausgesetzt bin, dann ist im Prinzip das Ganze erledigt. Und es geht quasi bei fast allen nur darum. Bei fast allen geht es nur darum, zu lernen, dass ich im Kontakt sicher bin. Und der ganze Organismus signalisiert halt das Gegenteil.
Und wie bringst du den Menschen dann in eine Situation, dass er das lernen kann? Also berührst du den vorsichtig oder wie passiert das?
Also ganz konkret passiert das so, dass ich einerseits sozusagen beruhigend, ganz normal beruhigend mit meiner Stimme auf ihn einwirke. Und immer wieder praktisch mit diesem verängstigten Teil kommuniziere. Berührung eher nicht, das versuche ich möglichst zu vermeiden, weil das ist quasi wieder was unter Umständen viel, viel aktivieren kann, aber ich mache das dann mit der Sprache zum Beispiel. Und ich helfe demjenigen, und zwar wieder dem Körper. Also ich rede mit dem autonomen Nervensystem und lade denjenigen ein, bestimmte Dinge zu tun, die das System in den jetzigen Moment bringen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich sage, schau dich doch mal im Raum um. Weil die Erstarrung, die ist die Tendenz, sich so zu fokussieren, einen Tunnelblick zu kriegen und den Körper zu erstarren. Und wenn ich jetzt anfange, das so ein bisschen zu lockern und mich umzugucken und vielleicht im Zimmer was Schönes zu sehen, ja, oder sage, wie fühlt sich das jetzt in den Beinen an, dann sind das alles Eindrücke, Sinneseindrücke, die demjenigen, dem Körper helfen, wieder hier anzukommen. Und das, besonders bei Dissoziationen ist es wichtig, dass man mit dem Körper arbeitet. Also man kann dann sich zum Beispiel abklopfen oder auch einen Ton singen. Und das muss aber immer so, also das ist so ein Tanz zwischen Körperwahrnehmung und Rückkehr in den jetzigen Moment und Distanz dazu. Also es darf nicht zu schnell gehen, aber es muss auch was passieren, weil sonst ändert sich nichts. Und die Kunst ist einfach, mit demjenigen gemeinsam herauszufinden, wie man die notwendige Distanz hält, auch im Gespräch, das kann auch inhaltlich im Gespräch sein, über was man redet. Also wenn man zum Beispiel, wenn man sich unterhält über weit entfernte Dinge, dann hat man eine Verbindung, aber es wird nicht zu nah. Wenn ich jemandem sage, wie fühlst du dich im Bauch, dann ist das schon sehr nah, dann geht es schon sehr direkt in den Körper rein. Und in diesem Bereich muss man so ein bisschen tanzen und spielen, sodass der Organismus dahinterherkommt. Und dann natürlich irgendwann kann man dann wirklich körperorientierte Traumaverfahren anwenden, wie TRE zum Beispiel. Das sind dann wirklich Körperübungen.
Das, also wenn du mit den Menschen sprichst, liegen die dann, um entspannt zu sein oder sitzen oder wie ist das?
Die sitzen mir gegenüber.
Und kannst du diese speziellen Übungen dann beschreiben auch? Also was passiert dann? Was?
Ja, genau, das ist speziell. Es ist wichtig zu sehen, dass Körperübungen an sich nicht reichen. Also wenn ich jetzt Liegestützen mache oder gehe joggen, das ist cool. Aber worum es letztlich geht, ist, dass der Organismus, also wir haben einen genetisch mit eingebauten Heilungsmechanismus in unserem Körper. Das wird genannt neurogenes Zittern. Das ist das, wie höhere Organismen wie wir Traumaladung aus dem Körper rausbekommen. Und diese Entladung, die muss auf Ebene des Hirnstamms vom Organismus selber gemacht werden, weil sonst lernt diese Ebene nicht, dass das Ganze vorbei ist. Also wenn ich jetzt von außen mit Übungen einwirke, dann erreiche ich vielleicht eine Beruhigung des Organismus, aber diese Feedbackschleife auf Ebene von Hirnstamm und peripherem Nervensystem, die wird dadurch nicht durchtrennt. Wenn ich aber mit Hilfe von TRE zum Beispiel oder SE, ist letztlich egal, oder ja, egal welches Verfahren, aber wenn ich dann dem Körper helfe, dass der so viel Sicherheit erfährt, dass selbstständig dann anfängt zu zittern, das machen wir dann nicht. Also das sind autonome Körperbewegungen, unwillkürlich. Wenn das beginnt, dann wird Ladung aus dem Nervensystem gelöst. Und das ist dann letztlich das, was auf der Ebene Heilung bewirkt. Und also ganz konkret beim TAE, man macht 5 Vorübungen und bringt den Körper dann in eine bestimmte Position an der Wand einmal und einmal im Liegen. Und in diesen 2 Positionen wartet man. Man macht nichts. Und dann fängt der Körper langsam an, von sich aus sich zu bewegen, zu zittern, zu schütteln. Und für viele ist das erstmal irritierend, weil wir das so nicht kennen. Also wenn plötzlich ganz starkes Zittern ist, was wir aber nicht machen.
Ich kenne es so von der Kundalini-Meditation von Osho. Da gibt es ja auch eine Phase, wo Schütteln und Zittern angesagt ist und Tanzen und auch von Arbeit mit bioenergetischen Übungen nach Wilhelm Reich, dass man vielleicht anfängt zu zittern und den Körper sich bewegen zu lassen, dass der irgendwann der Körper aber übernimmt und das von alleine passiert oder eben für kurze Augenblicke auf jeden Fall von alleine und vielleicht auch besonders intensiv passiert. Ist das auch diese Art?
Ja, im Prinzip ist das ist das Prinzip. Allerdings zum Beispiel bei der Kundalini-Meditation, da wird das Schütteln sozusagen vom Präfrontalkortex, also von ganz oben. Also ich zittere. Das ist immer also ganz oben im Hirn. Und das ist entspannt, aber das löst nicht diese Feedbackschleife.
Aber wenn
Es
ich
ist
mich da
aber so.
ganz reinfallen lasse, dann und alles aufgebe und mich dem ganz hingebe, dann hab ich das schon relativ leicht erlebt, dass der Körper das dann wirklich von alleine macht, ne?
Ja, wenn das für dich funktioniert, dann ist super. Also das bei mir hat, also ich kenne das auch noch nicht von jemandem, dass das so passiert, aber kann durchaus sein, dass du auch so ins neurogene Zittern reinkommst. Also kann sein, ja, auf jeden Fall. Ist aber nicht die Regel und funktioniert normalerweise nicht, also zumindest so, wie ich das bisher gesehen habe. Also man kann letztlich überall in das Zittern reinkommen, wenn dieser Mechanismus freigelegt ist. Also du kannst, wenn das wieder da ist, kannst du überall zittern. Das ist dann egal. Aber wenn das unterdrückt ist, dann brauche ich spezielle Verfahren, die das wieder freilegen. Und es ist wirklich so, wie du gesagt hast, der Körper, bei TRE wird es so gemacht, dass über ein leichtes Überlastungszittern der Muskeln, das wird als Brücke verwendet, damit er sich wieder erinnert und da wieder reinkommt. Also das ist das Prinzip.
Wirkt das dann eben auf jeden Fall und immer automatisch heilend oder gehört dann noch eine bestimmte Einstellung dann dazu vom Kopf her?
Grundsätzlich wird das immer heilen, allerdings ist es wichtig, dass derjenige das freilebt. Sicher fühlt. Und bei manchen ist es eben beängstigend, wenn der Körper anfängt zu zittern, muss man denjenigen gleich wieder rausnehmen. Also das ist die Ausgangsbasis, ein Gefühl von Sicherheit.
Also das Gefühl von Sicherheit muss erhalten bleiben, ne? Also muss da sein, sollte da sein.
Auf jeden Fall. Genau, weil das ist ja das ist das, worum es geht, Etablierung von Sicherheit. Also Trauma heißt Angst im Nervensystem letztlich. Und Heilung bedeutet Sicherheit. Und das ist für das Nervensystem Entspannung. Und also das sind die 2 Komponenten. Die Regulierung des autonomen Nervensystems mit TRE zum Beispiel, also das Zittern, und gleichzeitig die Erfahrung im Kontakt mit jemand, dass das sicher ist. Das sind die 2 Komponenten der Heilung.
Du hattest noch ein Stichwort gegeben, traumatische Zange. Also wenn Lebensgefahr und gleichzeitig Ohnmacht und Hilflosigkeit erlebt worden ist, dann wirkt das besonders stark traumatisierend oder wie ist es zu verstehen?
Ja, genau. Das ist praktisch das ist die Rezeptur für Traumafolgesymptome. Und das kann man so verstehen, wenn man sich klar macht, dass eine lebensbedrohliche Situation immer eine Aktivierung im Organismus zur Folge hat. Also wenn ich in Lebensgefahr bin, dann macht sich der Organismus bereit für Kampf und Flucht. oder Flucht. Das heißt, das Nervensystem verdrahtet sich anders, es werden bestimmte Stoffe ausgeschüttet, damit wir mehr Kraft haben. Ja, und wir machen uns bereit zum Handeln, und zwar richtig Kraft und Muskeleinsatz zu verbrauchen. Dafür stellt der Organismus die Ressourcen bereit. Das bedeutet, wenn ich fliehen kann, also mich greift jemand an und ich kann fliehen, dann habe ich erstens keine Angst, weil während der Flucht habe ich keine Angst. Und die Energie wird, die Kraft, die bereitgestellt wird, die wird abgebaut und somit aus dem Organismus geht die wieder raus. Das Gleiche ist, wenn ich kämpfe. Wenn ich also gegen jemanden kämpfe, habe ich auch keine Angst. Und auch da wird die Energie verbraucht durch diesen Krafteinsatz. Und dadurch, wenn ich also rund, also die Energie wurde bereitgestellt und eben verbraucht. Wenn ich aber jetzt in einer ausweglosen, lebensbedrohlichen Situation bin und ich nicht handeln, also weder kämpfen noch fliegen, dann habe ich ein Problem, weil ich die Energie bereit habe. Und das ist das, was dann auch passiert. Man geht, also der älteste Kreislauf, der älteste neuronale Kreislauf dazu wird aktiviert, der Todstellreflex. Das ist die letzte Chance, die ich habe, in dem alles runter und abgeschaltet wird. Aber die Energie im Organismus, die ist deswegen nicht weg, die ist nur weggedrückt. Und wenn ich das dann überlebe, dann stehe ich auf und gehe weg, aber ich habe das Ganze, diesen ganzen Wahnsinn, der mir bereitgestellt wurde im Organismus, diese ganze Energie, diese hohe Erregung, die ist dann nicht weg, die ist nicht abgebaut, die schleppe ich also mit. So, natürlicherweise würde man dann anfangen, wenn man dann in Sicherheit ist, das rauszuzittern eben, das neurogene Zittern, wie das Tiere machen das dann so und Kinder, wo das nicht unterdrückt ist. Aber bei uns, bei Erwachsenen in der Gesellschaft ist es ja auch nicht, ja, es wirkt komisch, wenn wir in der Öffentlichkeit anfangen zu zittern. Also tun wir es nicht. Und wir können es auch unterdrücken vom Frontalkortex aus. Und dann wird diese Ladung nicht abgebaut und die rumort dann im System. Und dann kommen alle möglichen Folgeerscheinungen wie Panikattacken, Depression, Dissoziation, Allergien. Also wirklich alles kann dadurch entstehen. Also es ist wie wenn ich einen Ferrari, also wenn ich das Gaspedal dauernd durchtrete und gleichzeitig auf die Bremse trete, dann fliegt mir das irgendwann auseinander. Und in der Traumaheilung geht es dann darum, eben wie gesagt, diese hohe Ladung aus dem Organismus zu bekommen. Dann zu aktivieren und das ist dann die biologische Vervollständigung.
Wie ist es in der Situation, wenn ich Sport mache, also mich vielleicht auch aufs Äußerste anstrenge, also alle Kräfte, und aber da ist dann trotzdem immer das Gefühl von einer sicheren Situation und von nicht wirklich Kampf oder...
Du meinst jetzt so, um das zu heilen, oder?
Ja, erstens generell und zweitens wirkt es auch heilend, wenn ich mich zum Beispiel beim Sport total anstrenge.
Ja, das hat mehrere Komponenten. Also einmal ist es grundsätzlich gut, weil du bist dann im Handeln. Also ein Aspekt von traumatisierten Menschen ist, dass die sich nicht mehr als Handelnden erleben können. Die haben das Gefühl, nichts mehr machen zu können, nichts mehr gestalten zu können. Und wenn du rennst, dann bist du wieder in deinem Handeln, dann machst du wirklich was. Das ist der Aspekt, der hilfreich ist. Also alles ist hilfreich, wo ich in meine Gestaltungsfähigkeit komme. Dabei ist zu beachten, dass Rennen an sich, also wirklich sich auszupowern, eher den Sympathikus noch aktiviert. Das heißt, es wird eher noch mehr Stress angereichert. Was hilfreich ist, was hilfreicher, ja, also damit der Organismus nicht so total in die Aktivierung kommt. Also wenn man leicht joggt über längere Zeit, das baut Stresshormone ab. Und es wirkt entspannend, aber es reicht nicht, um das wirklich auf Hirnstammebene zu lösen. Das ist wieder so eine Einwirkung von außen. Aber das ist auf jeden Fall besser, als zu Hause in der Erstarrung zu hocken. Auf jeden Fall.
Ich glaube, wir hatten das auch schon im ersten Interview angesprochen, die Bedeutung der Verbalisierung. Also das ist quasi, wenn das zurückliegende Ergebnis abgelegt wird im Gehirn und dadurch eben abgehakt wird als Geschichte, die vorbei ist, ja?
Ja, genau. Also man kann sagen, Trauma heißt, ich kann nicht darüber reden. Und das heißt es wirklich, also ich kann das nicht in Worte fassen. Also wenn man zum Beispiel ein Ereignis nimmt, einen schweren Unfall oder so, das kann, also das ist ja so, dass bei diesem Ereignis werden die höheren Hirnschichten, hast du ja schon gesagt, offline gesetzt, um zu überleben. Und also das Sprachzentrum, das Broca-Areal, das ist im Kortex. Also wir haben ein Sprachzentrum relativ weit vorne im Hirn für das Verbalisieren und eins für die Spracherkennung, das ist weit hinten. Aber die sind beide im Kortex, das heißt, die sind beide offline bei so einem Ereignis. Und das hat keine, also das kann nicht in eine Versprachlichung gelangen dann. Und ich kann das dann nicht sprachlich ausdrücken. Also dann sagt man, mir fehlen die Worte. Ich kriege das nicht in einen Satz gepackt, was mir da passiert ist. Und wenn das Sachen aus früherer Kindheit sind, dann ist das so, ja, ich kann aus eigener Erfahrung auch sagen, also das ist ganz schwer zu beschreiben, das ist so fundamental, dass man es nicht ausdrücken kann. Also es färbt das ganze Leben ein und ich kann das gar nicht, weil um was zu versprachlichen, brauche ich Distanz, ich brauche einen Kontakt. Und der ist da nicht da. Und erst wenn das alles als Paket über den Thalamus eben abgelegt wird, dann kann ich da auch wieder drüber reden, weil dann ist es ein Ereignis, was vergangen ist, das kann ich benennen in Zeit und Raum. Und dann ist das handhabbar, ja. Und vorher ist es unaussprechlich. Das geht ja bis zur Komplettamnesie, also das nicht nur dass man nicht nur teilweise sozusagen weg war, sondern dass der Kortex so weit abgeschaltet ist, dass man überhaupt nichts mehr davon weiß. Also völliger Blackout.
Also ermunterst du dann die Menschen eben auch ab einem bestimmten Stadium eben auch darüber zu reden, um das eben dann abzulegen?
Dass wirklich einmal die Geschichte erzählt wird, einmal oder also ganz, wenn überhaupt nur ganz wenige Male. Worum es geht, ist aber mehr die Körperempfindungen zu verbalisieren, die jetzt da sind. Also wenn jemand in das Traumamaterial reinkommt und ist dann in der Lage, das zu beschreiben, also die Körperempfindungen zu verbalisieren, weil dadurch verbinde ich Hirnregionen. Die Körperempfindungen, die sind ja auf ganz tiefen Ebenen angesiedelt und das Sprachzentrum ist ganz oben. Und Trauma ist ja die Trennung dieser Ebenen. Und wenn ich denjenigen einlade, zu beschreiben, was er jetzt im Körper empfindet, dann bekomme ich eine höhere Kohärenz und das ist eben etwas, was man auch dann immer sieht, dass diejenigen das nicht können. Also die können nicht sagen, was sie jetzt empfinden. Das geht dann oft nicht. Also erstmal nicht am Anfang. Und es geht so weit, dass Menschen ganz große Probleme haben, überhaupt mit Körper wieder zu steuern, hinsichtlich Gleichgewicht oder so, wenn ich dann eine bestimmte Übung anleite. Und das sieht dann oft so aus wie wie Kinder, die jetzt erstmal lernen müssen, mit dem Körper umzugehen und da irgendwie gar keine Übung haben. Und daran kann man, dass diese Zentren eben nicht voll da sind, für die Körper gebraucht werden. Also die Orientierung im Raum. Ich mich wenden muss, ich ja den Körper spüren, wo der jetzt ist. Und wenn das da ist, dann bin ich verloren. Dann ich mich nicht mehr. Das basiert auf der Wahrnehmung.
Dann hatten wir noch einen Stichpunkt Katharsis. Also Das haben wir eben schon beschrieben. Das ist das Zittern. Und was für
Nein,
Unterschied.
stopp.
Nee?
Nee.
Dann, ja, dann beschreib mal, was du unter Katharsis verstehst.
Das ist ganz wichtig, das zu trennen. Ganz wichtig. Also, das sind unterschiedliche Ebenen vom Nervensystem beteiligt. Wenn ich Katharsis mache, dann bedeutet das, also wenn ich das bei jemandem bewirken möchte, dann bedeutet das, dass ich den Organismus aktiviere und hochgradig hochfahre. Das bedeutet zum Beispiel Atemsitzung, tiefe Atemsitzung. Und dann bekommt derjenige Zugang zur Gefühlsebene und drückt die kathartisch aus. Und das heißt, ist auf Ebene vom limbischen System und der Sympathikus ist hochgradig aktiviert dabei. Also der Strang im autonomen Nervensystem, der für Aktivierung zuständig ist. Das ist, kann hilfreich sein für Leute, die nicht traumatisiert sind, die tatsächlich Gefühlsblockaden lösen möchten. Das ist also die mittlere Hirnschicht sozusagen. Das neurogene Zittern oder die Entladung aus Sicht der Traumaheilung, das ist eins drunter. Da ist nicht das limbische System hauptsächlich beteiligt, sondern da ist der Hirnstamm abwärts beteiligt hauptsächlich. Und es geht mit einer Aktivierung vom Parasympathikus einher, nicht vom Sympathikus. Also der Strang vom Nervensystem, der für Beruhigung zuständig ist, der wird dabei aktiviert. Das ist also an sich ein völlig anderer Vorgang. Und der ist eben notwendig, um Sicherheit im Nervensystem zu etablieren. Katharsis ist notwendig, um Gefühle auszudrücken, die unterdrückt sind. Das setzt aber voraus, dass das Nervensystem an sich eine Grundlage von Sicherheit in sich spürt. Wenn ich also mit einem Traumatisierten Katharsis mache, das kann den völlig zerlegen, weil der Sympathikus eh schon hochgefahren ist und wenn ich dann da noch mehr Energie reinpumpe und auf einem völlig nicht regulierten autonomen Nervensystem in extreme Gefühle reingehe, das kann zur Katastrophe führen.
Es gibt ja die dynamische Meditation von Osho, habe ich früher als junger Mensch auch oft und viel gemacht. Da ist die erste Phase ist eben Atmen, sehr stark atmen, um den Körper anzuregen. Und die zweite Phase ist dann, nennt sich Katharsis, eben das ist quasi ausflippen, die Energie rauslassen, ist auch eine wilde Musik dabei, kann man tanzen, kann man um sich schlagen, schreien, was auch immer. Auf welchen Ebenen spielt sich das denn ab?
Ja, das ist im Prinzip, das ist diese kathartische Ebene, da das ist okay, ja, und der Osho hat das ja auch gesagt, er hat extra so gemacht, in kurzen Zeiteinheiten, also man atmet da ja nicht eine Stunde, sondern nur, ich glaube, 10 Minuten.
10 Minuten, genau.
10 Minuten, ne? Das heißt, insofern ist es relativ sicher, weil diese Phasen kurz sind. Aber das ist absolut nicht geeignet für schwer traumatisierte Menschen. Das ist gut für Menschen, die an die Wut ran müssen und wollen und die ausdrücken wollen, weil das eben nicht erlaubt war, vielleicht früher, aber die nicht völlig dysreguliert sind. Also dafür ist total super. Wenn das ein traumatisierter Mensch macht und ich habe das erfahren, also manche Leute, die haben zu mir gesagt, ich will unbedingt die dynamische machen und ich habe dann gesagt, okay, guck, was passiert und dann hat sich eben rausgestellt, dass viel zu viel war, dass das viel, viel zu viel zu viel für den Organismus ist, weil der ist ja sowieso schon hochgefahren, der ist ja schon in der Überladung und wenn ich dem jetzt so solchen massiven Eindrücken aussetzt, das kann der überhaupt nicht verkraften. Also was ein traumatisierter Mensch braucht, ist, man könnte sich so vorstellen, ein traumatisierter Mensch, der hat das, was in der dynamischen im Außen passiert, ja, das ganze Ding, das hat er in sich. Und ich muss dem helfen, das zu beruhigen und nicht noch da eins draufzusetzen.
Okay.
Ja, also alles, was also alles Dramatische, alles, was mit Laut, Energie und so, ne, das ist alles nicht das, was traumatisierte Menschen brauchen, sondern die brauchen beruhigend, vorsichtiges Vorgehen, langsam, wenig Sinneseindrücke, weil die haben den ganzen Wahnsinn schon in sich.
Dieser Wahnsinn kann sich auch daraus ausdrücken, dass dauernd die Gedanken sehr schnell hintereinander kommen, also Gedankenrasen stattfindet. Ist das auch eine Art, um das zu unterdrücken und nicht rauszulassen oder?
Ja, das ist quasi das, was dem Organismus noch übrig bleibt. Also einmal ist es so, dass hohe Ladung auf den tiefen Hirnschichten, das ist ja Erregung und die macht sich quasi nach oben auch bemerkbar. Und also der Hirnstamm glaubt, es ist Gefahr und jetzt versucht natürlich der Kortex, der versucht ein Problem, der versucht das Problem irgendwie zu lösen. Deswegen rasen die Gedanken. Also das ist der Versuch des Organismus, irgendwie eine Gefahrensituation zu lösen auf Ebene vom Kortex. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn ich abgespalten bin von der Wahrnehmung, von mir selber, dann ist das Gedankenkreisen die einzige Chance, wie ich mich noch als lebendig, als existent erfahren kann. Weil den Körper spüre ich nicht mehr, die Gefühle nicht mehr, da bleibt nicht mehr so viel. Und wenn ich dann Gedanken rotieren lasse, dann habe ich immer noch einen Rest Selbstwahrnehmung. Das ist wie der letzte Rettungsanker, um sich überhaupt noch zu spüren. Das ist der zweite Aspekt. Und der Punkt ist, wenn man jetzt dort ansetzt und sagt, lass deine Gedanken zur Ruhe kommen, das funktioniert nicht für solche Menschen. Das kann nicht funktionieren, weil es gibt eine physiologische Grundlage, also eine Ursache für diesen bewegten Geist. Und das ist die hohe Ladung im autonomen Nervensystem. Ich kann also nur bis zum gewissen Grad auf dieser Ebene ansetzen. Ein bisschen geht das, ja. Aber solange diese hohe Ladung im Körper nicht gelöst ist, kommt der Geist nicht zur Ruhe. Das kann nicht gehen. Und also das funktioniert so nicht. Also ich muss über den Körper arbeiten und Folge kommt dann auch der Geist zur Ruhe. Das kann man dann oft sehen. Also wenn ich mit Leuten TRE mache, also erste TRE-Sitzung, und die haben dann spirituelle Erfahrungen in der ersten Runde und die haben noch nie meditiert. Einfach weil das ganze System plötzlich total zur Ruhe kommt. Also bei einigen ist das so.
Wenn man das bei sich selber merkt, also dieses Gedankenrasen, was kann man selber dann machen?
TRE zum Beispiel. Also das wäre so das Beste, was mir einfallen würde alleine. Es geht um Sicherheit. Also die Gedanken rasen, weil große Teile vom Nervensystem glauben, es ist Gefahr oder Lebensgefahr. Und alles, was ich jetzt tun kann, was mir Sicherheit gibt, passiert das. Und das sind im Wesentlichen zwei Faktoren. Der eine Faktor ist eben über die Körperarbeit, die Ladung rauszulassen. Und der zweite Faktor, der Sicherheit etabliert, ist, in eine Verbindung mit einem Menschen zu kommen. Also das heißt, wenn ich einen echten, nähernden Kontakt mit jemandem habe, kommt auch letztlich der Geist dann zur Ruhe. Aber wenn ich jetzt alleine in einer Wohnung bin, würde ich TRE machen. Und also ich mache das auch so. Ich mache dann TRE für mich, Zitter, und setze mich dann zur Meditation hin. Und das funktioniert gut. Also da habe ich jetzt auch ein Wochenende zugemacht, eine Veranstaltung, und wir haben TRE gemacht, haben uns dann zur stille Meditation hingesetzt und da war sofort Ruhe. Das wäre ohne das nie zu erreichen gewesen. Also das ist, glaube ich, eine Kombination, die gut ist, die funktioniert. Und TRE kann, also man muss ja nicht traumatisiert sein, um das zu machen. Man kann TRE auch einfach so zur Beruhigung vom Nervensystem einsetzen.
Und wenn man jetzt das bei jemand anderem erlebt, also zum Beispiel bei seinem Partner, dann ist es eben gut, Sicherheit zu vermitteln und nicht dagegen anzugehen, also irgendwie zu sagen, oh, das ist falsch, was du da machst und das soll nicht so sein, sondern dem anderen ja eben Sicherheit zu geben, das ist okay und ja, ich bin
genau.
Da.
Genau, und die Betonung vermitteln, und zwar dem Körper. Wenn ich das, was du zuerst gesagt hast, das zielt ja auf das Sprachzentrum. Im Kortex, ja, also wenn ich mit Argumenten komme, dann ziele ich auf die höchste Ebene im Hirn, und die ist dann mehr oder weniger offline. Ich erreiche den so gar nicht. Und selbst wenn, würde ja, ich kann von oben einfach ganz schlecht diese Erregungszustände aus den tieferen Ebenen beeinflussen. Also das, genauso wie du sagst, ich muss dem Körper vermitteln, dass Sicherheit da ist. Das bedeutet beruhigend, also eine modulierte Stimme, Blickkontakt, Lächeln, sanfte Berührung, wenn das für denjenigen jetzt unproblematisch ist, leichte Körperbewegungen, zusammen vielleicht was singen oder gemeinsame Rhythmen mit dem Körper. Also quasi, man muss am Körper ansetzen und nicht mit Argumenten kommen.
Ja, okay.
Also vielleicht noch das, also was das neurologisch bedeutet, alles, was wir machen letztlich, also das kann man sich wirklich, das kann man wirklich so sagen, alles, was wir tun, ist der Versuch, das autonome Nervensystem zu entspannen. Also wenn ich Leute, die zu mir kommen, frage, ja, warum möchtest du deine Berufung finden oder warum möchtest du eine Partnerschaft haben? Und wenn man das wirklich bis zu Ende erfragt, kommt am Ende immer dieselbe Antwort. Immer dieselbe Antwort. Ah, ich möchte endlich entspannen. Und das ist, was das bedeutet. Letztlich ist, dass ein bestimmter Zweig im Parasympathikus dann wieder aktiviert wird, der ventrale Zweig. Und darum geht's letztlich. Und auch die Idee mit Erleuchtung ist ganz oft, also nicht immer, aber oft ist es damit mit der unbewussten Hoffnung, dann sich endlich auch auf den tiefen Nervensystemebenen entspannen zu können. Weil Entspannung heißt Sicherheit und das heißt Wohlfühlen. Und erst wenn wir im ventralen Vagus sind, springt das, was man soziales Interaktionssystem nennt, an. Also um mit Menschen zu interagieren, muss ich im ventralen Vagus sein. Und das bedeutet, das Nervensystem muss im Zustand von Sicherheit sein. Sonst kann ich mich nicht mit Menschen austauschen, weil die ganze Gestik, die Stimmmodulation, die wird dann auch offline gesetzt. Und das ist auch leider so ein Teufelskreis. Also jemand, der eben traumatisiert ist, da ist dieses Social Engagement System offline und der hat kaum eine Möglichkeit, über Gestik, über Mimik mit Menschen in Kontakt zu treten. Und das verursacht natürlich wiederum Probleme. Und ja, also die Lösung ist immer Entspannung letztlich über Sicherheit.
Viele Menschen erleben es ja auch als entspannend und heilend und fördernd, in der Natur zu sein. Wie wirkt das auf die Nervensysteme aus?
Auf jeden Fall heilsam. Also auf jeden Fall, das ist total hilfreich. Natur ist hilfreich und letztlich auch, ich meine, die Energie im Satsang geht ja auch so in die Richtung. Das sind, also ich nenne es, also wir können es jetzt einfach mal Energie nennen, Einwirkung von Energie, das ist hilfreich, aber der Punkt ist, es löst das nicht. Also ich gehe und es beruhigt das Nervensystem, aber die eigentliche Lösung dafür reicht nicht. Das ist aber auf jeden Fall natürlich hilfreicher, als in irgendeiner lauten Stadtwohnung zu sein.
Ja, das war gerade war der Teil von deinem Satz weg. Also du hast wahrscheinlich gesagt, das hilft im Moment, zum Beispiel in die Natur gehen, aber das löst nicht die Ursachen, ne? Das arbeitet nicht an den Ursachen, das ändert
genau.
Nicht grundsätzlich was.
Ja, und wenn man in die Natur geht, zum Beispiel wenn es um Bindungstrauma geht und ich gehe in die Natur, dann ist das für den Organismus gleichzeitig beruhigend, das, was da auf einen einwirkt, aber ich bin dann auch alleine. Das heißt, das ist nicht das, also zur Heilung brauche ich ein Gegenüber. Das ist wirklich, ich brauche einen Mensch. Ein Mensch, der, mit dem ich wirklich in Verbindung sein kann. Das ist der Kern. Und alle Versuche, das alleine zu machen, egal wie, die sind nicht wirklich zielführend. Also in dem Moment, wo ich mit einem Gegenüber wieder entspannt sein kann, geht dieser Albtraum zu Ende.
Und das muss jetzt kein Mensch sein, wo man eine besondere Bindung zu hat, wie zu einem Partner, sondern das kann eben auch ein Therapeut sein, den man nur selten sieht, ne?
Ja, genau. Letztlich reicht ein einziger Mensch dazu, um das zu lösen. Also das ist es gar nicht die Masse. Also man braucht einen großen Freundeskreis, sondern Es geht nur darum, dass das Nervensystem wirklich lernt, dass es einfach mal diese Erfahrung macht, mit jemandem nahe zu sein. Und es ist keine Lebensgefahr. Es ist sicher. Derjenige nimmt mich so an, wie ich bin. Ich darf da so sein, wie ich bin. Es besteht keine Gefahr. Und wenn das etabliert ist im Nervensystem, dann ist das wie so eine Schablone, die kann ich dann überall anwenden. Also ich kann dann sehen, geht von diesem Mensch Gefahr aus oder nicht. Wenn nicht, dann könnte diese Entspannung reingehen. Und wenn dieses Muster nicht da ist, dann habe ich das nicht zur Auswahl, dann ist jeder Mensch bedrohlich.
Ja, ich glaube, das hatten wir beim letzten Interview auch schon gesagt, dass eben auch dann Körperkontakt auch sehr beruhigend und heilend und stillefördernd ist, ne?
Ja, kann, also beides. Das, wenn, es ist natürlich bei vielen Menschen ist Berührung unter Umständen auch ein Auslöser für Traumamaterial. Da muss man einfach individuell gucken. Aber grundsätzlich ja.
Und wie ist es mit Haustieren? Für manche ist es ja auch sehr wichtig, Kontakt mit Hund oder Katze zu haben. Auch selbst sogar Körperkontakt, wenn die Katze auf dem Bauch liegt, wirkt sehr beruhigend.
Absolut super, ja. Total hilfreich. Auch Katzen, Hunde, Pferde, vor allem Pferde. Der Kontakt mit Pferden ist sehr hilfreich. Und auch dieses, also wenn sich jemand um ein Pferd kümmern muss, das ist ein blödes Wort, aber wenn sich jemand um ein Pferd kümmert und dadurch eine Bedeutung erfährt im Kontakt mit einem Lebewesen, mit einem Säugetier. Nicht mit einem Mensch erstmal, weil das ist wieder, da löst es wieder zu viel aus, aber ein Pferd ist, das strahlt Frieden aus, es hat keinen, das spricht nicht, ja. Da kann derjenige erfahren, wie das ist, mit einem anderen Organismus in einer Verbindung zu sein, die sich wohl anfühlt, die sich gut anfühlt, die sich sicher anfühlt. Und das ist für viele, also wo die Heilung dann anfängt. Also das ist auf jeden Fall ja, sehr, sehr förderlich.
Ja, ich habe es auch schon gehört, dass es Menschen als sehr heilsam erlebt haben, die mit Delfinen geschwommen sind und da vielleicht sogar auch Körperkontakt hatten mit denen.
Ja, Delfine, das stelle ich mir auch super vor, einfach weil also was die einfach so ausstrahlen. Lebendigkeit und eben Sicherheit. Es geht keine Gefahr aus. Das ist immer wieder das, ne? Also man assoziiert keine Gefahr mit Delfinen, sondern Gemeinschaft, Freude, Lebendigkeit. Und diese Basis, wenn man diese Basis nutzt, um in Verbindung zu kommen, dann geht's aufwärts.
Nun ist es ja so, dass sich nur wenige Menschen über diese Problematik so bewusst sind, also wie zum Beispiel und so viel Wissen haben wie du jetzt, also zum Beispiel auch in Behörden, in Schulen, in überhaupt gesellschaftlichen Institutionen, da wissen die
Ja.
Menschen nichts davon oder können dann auch nicht richtig reagieren. Siehst du das auch
Ja.
so?
Ja, klar. Selbst Ärzte oder ja selbst Psychotherapeuten. Also das Wissen um diese Vorgänge im autonomen Nervensystem, das ist leider, hat sich noch nicht wirklich verbreitet. Das ist dabei, weil eben die Menschen merken, wenn ich solche Arbeit mache wie SE oder TRE, dass ich dann sehr schnell einfach eine Erleichterung bekomme, dass die Dinge heilen und dass sich das Leben verändert. Und das verbreitet sich jetzt, aber es hat sich einfach noch nicht wirklich insgesamt rumgesprochen. Und bei mir war es ja auch so, ich habe da im Prinzip bin ich herumgeirrt. Und wenn das einfach mal sich, wenn das allgemein bekannt ist, dass es um diese tiefe Schicht geht, dann können auch Behörden anders umgehen. Weil es ist ja so, wenn wir einen Menschen sehen, der sich nicht adäquat verhält, nennen wir es jetzt mal so. Also, Das sind ja letztlich nur zwei Polaritäten. Der eine geht in Richtung Zerstörung der Außenwelt, der andere Pol geht in Selbstzerstörung. Also die Pole wären Selbstmord und ein Gewalttäter. So, was passiert da eigentlich? Also das sind einfach nur, das sind tiefere neurologische Schaltkreise am Werk. Und ich kann solchen Menschen nicht helfen, wenn ich das nicht verstehe. Das sind letztlich Schutzmechanismen. Und solange die nicht gelöst sind, springen diese höheren Funktionen, die sozialen Interaktionen, die sind dann nicht verfügbar. Und da kann ich die Leute wegsperren, ja, ich kann den Medikament nehmen, das nützt alles nichts, das wird nichts verändern. Also die ganze Problematik auf sozusagen auf gesellschaftlicher Ebene und psychischer Ebene, die haben letztlich physiologische Ursachen im Nervensystem.
Also wenn heißt das, dass Gewalttäter immer quasi aus so einer Traumaenergie heraus handeln, oder?
Das ist meine Meinung, ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wissenschaftlich so, dass die Leute dort so bestätigen würden, aber das ist meine persönliche Meinung, weil warum sollte man, was heißt Gewalttat? Gewalttat heißt Kampf. Und warum sollte jemand kämpfen, der sich innerlich sicher fühlt und glücklich ist? Kampf bedeutet letztlich, der Organismus fühlt sich bedroht. Und da ist eben, das heißt, da ist irgendein Trauma am Werk, weil sonst würde der sich ja sicher fühlen. Also das ist meine persönliche Meinung. Und ja. Also wenn sich jemand glücklich und sicher fühlt, der wird keinen Schaden im Außen anrichten und der wird sich auch nicht selbst schaden. Also warum sollte der das tun?
Das sollte man nicht glauben, ne? Aber andererseits gibt es so Menschen, für die ist es sehr wichtig, Macht auszuüben und
ja,
durchzusetzen, was sie für richtig halten und eben da auch andere fertig zu machen für.
Ja, und die Frage ist, warum? Also warum machen die das? Und die machen das aus einem Grund. Das ist der Versuch, ihr autonomes Nervensystem zu regulieren und wenigstens einen kurzen Moment an Entspannung zu erfahren. Wenn die also Macht ausüben, bedeutet das, sie schaffen es, eine gewisse Nähe herzustellen, ohne dass ihr Traum, also sozusagen ohne dass das Traumamaterial hochkommt. Ja, also das ist der Versuch, Nähe herzustellen und sich gleichzeitig sicher und entspannt zu fühlen. Das löst das nicht, aber für einen kleinen Moment haben sie diesen Release in ihrem Nervensystem und deswegen machen die das. Und wenn diese Leute an diesen tiefen Schichten arbeiten und sich das löst, dann brauchen die das nicht mehr, weil dann sind sie in der Lage, wirklich Nähe herzustellen, ohne das Machtgefälle. Weil das ist ja auch nicht wirklich nähernd, sowas. Also das ist eher nähernd. Also das sind Versuche, das sind Regulierungsversuche, Macht- und Gewaltausübung.
Und das kann dann auch so sich entwickeln, dass da quasi auch eine strukturelle Gewalt ausgeübt wird, also dass Strukturen festgelegt werden im gesellschaftlichen Zusammenleben, die eben zum Beispiel einen Teil der Menschen benachteiligen und andere bevorzugen. Also
ja. Also darüber habe ich jetzt noch nicht so nachgedacht. Aber ja, das ermöglicht, es etabliert sich dann eine Struktur, wo sich dann eben bestimmte Konfigurationen der Nervensysteme treffen. Ja, also das sind alles Versuche, irgendwie sich nahe zu kommen. Aber mit bestimmten Voraussetzungen, also entweder Macht oder Ohnmacht. Ja, also das ist irgendwie verdreht, also es ist keine wirkliche Begegnung.
Was verstehst du unter Rebellion? Also wenn man jetzt nicht nur sich selber verändern will, sondern vielleicht auch gesellschaftliche Strukturen?
Wahrscheinlich, ja, also Rebellion, das könnte zum Beispiel für mich bedeutet das, auch irgendwie aufzuklären, so wie das, was wir jetzt machen. Einerseits, und wenn wir als Ganzes zur Ruhe kommen, also wenn unsere Nervensysteme so weit beruhigen können, dass wir aus diesem Kampf Ohnmachtsmodus rauskommen als Ganzes, dann muss sich die Gesellschaft automatisch verändern. Also das ist eigentlich die Revolution, ja. Wenn jeder es schafft, sich runterzuregulieren oder sich zu regulieren und Schauplätze nicht mehr braucht. Das sind alles, was wir sehen, was in der Gesellschaft nicht funktioniert oder was nicht gut ist oder was destruktiv ist. Das sind alles Versuche, das Nervensystem zu beruhigen, letztlich. Und wahrscheinlich mit äußerem Kampf oder mit einer äußeren Veränderung in Strukturen, das hilft wirklich, weil es an den Nervensystemen der Menschen nichts ändert. Also wenn ich jetzt unsere Regierung austauschen würde, zum Beispiel, dann sind wir immer noch, es ändert an unseren autonomen Nervensystemen nichts, an dem Stresspegel, der da ist. Also ich würde, also wenn ich was bewirken könnte, dann würde ich dafür sorgen, dass die nachfolgende Generation in den ersten 5 Jahren oder wenigstens im ersten Jahr traumafrei aufwächst. Also ich würde die ganze Energie, die die Gesellschaft hat, statt in Rüstungsprojekte, die würde ich da reinstecken, Familien stützen und so, und mit maximaler Energie versuchen, dass eine Generation heranwächst, die keine frühen Traumata hat. Das ist wahrscheinlich die größte Revolution. Aber dazu müssten wir das alles verstehen, was da wirkt. Und zwar nicht nur ein Teil der Menschen, sondern eben alle.
Und könnten also praktisch 100% ausschließen kann man das ja nicht. Also es kann bei einer Geburt kann irgendwas schieflaufen, was dann traumatisierend wirkt, ne? Also das ist ja nicht
Ja. Nee, ganz ausschließen kann man es nicht. Aber worum es geht, ist dieses. Also vielleicht können wir da noch mal kurz auf diese Bindungsmuster eingehen. Also das Fatalste, was ein Kind erleben kann, ist, wenn von der Bindungsperson Angst ausgeht. Das ist das, was die Menschen zerstört. Und wenn wir uns die Leute angucken, die in den Gefängnissen sitzen, in den Psychiatrien sitzen, das sind alles Menschen, die das nennt man desorganisiertes Bindungsmuster hatten letztlich. Das heißt, die Quelle der Geborgenheit ist hat keine Geborgenheit und Sicherheit und Stabilität geliefert, sondern Angst. Und das ist, wenn das passiert in den ersten 5 Jahren, dann habe ich ein zerstörtes Leben, was ins Chaos führt. Und da müsste man hinschauen und alles tun, damit diese Grundbeziehungsmuster eben, dass die nicht diese Destruktivität haben. Aber wie man das jetzt praktisch auf gesellschaftlicher Ebene machen könnte, ist mir jetzt auch nicht klar. Aber da sehe ich den Hauptpunkt, wo man.
ja, also genau. Die Menschen müssen halt aufgeklärt darüber werden und eben zum Beispiel Kinder zu bekommen, muss wirklich ganz bewusst passieren, ne? Also die Menschen müssen wirklich dafür bereit sein, auch dann diese Sicherheit liefern zu können, die die Kinder brauchen, ne?
Ja, und auch von der ganzen Gesellschaft, dass die Familie als wirklicher Wert geschätzt wird, dass es in den Mittelpunkt rückt von unserem Fokus. Ja.
Okay, ja, hast du sonst noch jetzt einen Punkt, über den du sprechen möchtest?
Ich glaube,
Ja, ich sehe hier
ist eine
gerade noch
Runde.
einen Punkt, vielleicht ist er
Ja?
jetzt was aus dem Zusammenhang, aber der macht mich auch ein bisschen neugierig. Du hattest mir die Frage hier aufgeschrieben, welche Rolle spielt dabei der Psoas-Muskel? Also das war,
Ah.
glaube ich, auch in Bezug auf die Traumabildung und was im Gehirn dann passiert, ne?
Genau, das ist ein relativ großer Muskel, der die Oberschenkel mit der Wirbelsäule verbindet. Und dieser Muskel führt den Schutzreflex aus, wenn wir in die Embryohaltung gehen. Also bei einem extremen Schockerlebnis zieht sich unser Körper zusammen in die Embryohaltung. Das ist eine autonome Reaktion, um die Eingeweide zu schützen. Und diese Bewegung, die macht diese Muskelgruppe. Und das wird ja quasi auf Reflex. Und das heißt, in dieser Muskelgruppe ist oft ganz viel Trauma enthalten. Und TRE setzt auch da an, also dass an dieser Stelle da Bewegung reinkommt. Also das ist, was Traumaheilung angeht, ein wichtiger oder wahrscheinlich der wichtigste Muskel, der also ganz viel von der Ladung hält.
Wo
Da
sitzt
kommt man aber
der?
so ganz schlecht ran. Also
Ah
mit
ja.
Massage ist es wirklich, der ist richtig tief drin. Aber mit TRE wird der quasi angesprochen.
Dann gibt es bestimmte Übungen, wo der Muskel jetzt dann aktiviert wird, oder?
Also TRE ist eine festgelegte Übung und das passiert dann da, ja.
Okay, aber eben das. Am besten im Zusammenhang mit einer gesamten Therapie, sondern nicht so als einzelne Aktion, sowas zu aktivieren, oder?
Ja, naja, also TRE ist das ja zum Beispiel. Also nee, es macht keinen Sinn, da jetzt irgendwie mit zu experimentieren oder also das ist schon gut, wenn das eingebettet ist. Also generell diese Traumaarbeit mit dem Körper, die muss immer eingebettet sein in einen Kontakt, in eine Bindung. Also das hatten wir ja auch besprochen. Also Traumaheilung alleine so zu probieren, das funktioniert nicht so gut. Weil dann die nötige Sicherheit eben fehlt. Und Sicherheit entsteht in unserem Nervensystem durch Kontakt, durch Verbindung.
Ja, ich glaube, du hast auch letztes Mal schon gesagt, ab einem bestimmten Punkt kann man dann vielleicht auch alleine was machen, aber dieser Punkt muss erst erreicht sein, diese Grundsicherheit muss erst da sein.
Ja, also im Nervensystem muss wie ein Stabilitäts, ja, ein Grundmaß an Stabilität erreicht werden, weil ich kann ja nur was integrieren, wenn ich was habe, von wo aus ich das integrieren kann. Also wenn alles nur Chaos ist, dann gibt es keine Insel, wo ich was quasi hineinnehmen kann. Also ich brauche ein bestimmtes Maß an Ich-Gefühl, an Stabilität, an Abstand auch zu den Vorgängen in mir und außerhalb. Und kann nicht alleine arbeiten. Das ist aber halt genau das, was bei traumatisierten oder schwer traumatisierten Menschen halt überhaupt nicht vorhanden ist. Da ist oft einfach nur oder zum großen Teil Chaos.
Gut, ja. Hast du jetzt noch Punkte oder klappt?
Ich glaube, wir haben, nö, ich denke, dass vielleicht. Ja, also ich kann nur jedem einfach raten oder sagen, also der Weg daraus, der ist nicht so lang, ja. Also es erscheint einem vielleicht völlig aussichtslos und hoffnungslos, so fühlt man sich, aber den richtigen Weg da einschlägt, dann geht es relativ schnell. Also ich möchte einfach wirklich Hoffnung machen. Das ist keine Geschichte von Jahren und Jahren und qualvoller Arbeit, sondern es geht relativ. Oft in der ersten Sitzung ist schon wirklich wenn also am autonomen Nervensystem gearbeitet wird, eine Veränderung in der Selbstwahrnehmung zu erreichen. So einfach noch zum Mitgeben.
Ja, du hast es bei dir selber auch erlebt, dass es relativ schnell ging, ne? Innerhalb von einem Jahr oder wie war das? Oder anderthalb oder?
Genau, in meinem Fall war es ein Jahr und das war noch nicht mal Körperarbeit, das war tatsächlich. Das ging wirklich über Gespräche hauptsächlich. Und ja, also meine erste TRE-Sitzung wirklich mit Körperarbeit, da hatte ich ein riesiges, mega spirituelles Erlebnis. Und das ist einfach so passiert, einfach durch diese tiefe Entspannung.
Ja, gut, Gopa, dann vielen Dank für dieses ausführliche Interview und ja.
Ja, danke dir auch.
Okay, gut, ciao.
Ciao.